das Leid geht weiter. Und je länger es dauert, je schlimmer die Lage oft wird. Gesundheitlich, mental auch für Leute. Also man muss da einen langen Atem haben.
Menschen allein nach dem Maß der Not zu helfen, ist der entscheidende Leitsatz beim DRK. Dabei ist die Wahrheit in der humanitären Hilfe aber auch, ohne die notwendigen finanziellen Mittel kann keine Organisation Menschen überhaupt unterstützen. Und so wird auch unsere Arbeit von Spenden finanziert, die direkt in die humanitäre Hilfe fließen. Ein Unternehmen, mit dem wir eine enge Partnerschaft pflegen, ist Boehringer Ingelheim. Der deutsche Pharmakonzern unterstützt unsere Arbeit speziell in der Ukraine seit der Eskalation des Konflikts im Februar 2022. Mein Name ist Marius und ich freue mich als Host von Cut-Modus in der dritten Folge des Podcasts, Medar Schoenmakers zu begrüßen. Er ist Global Head of Corporate Affairs bei Boehringer Ingelheim und wir sprechen heute über die Unterstützung von Seiten des Konzerns, welche gesellschaftliche Verantwortung Unternehmen haben und warum Boehringer gerade so viel in die Partnerschaft mit dem DRK investiert. Medar, schön, dass du da bist.
Das freut mich.
Zu Beginn eine kleine Begriffsklärung für die Menschen, die sich nichts unter dem Titel Global Head of Corporate Affairs vorstellen können. Was ist so dein Aufgabenbereich?
Ja, das verstehe ich ganz gut. Also das beinhaltet die Bereiche Kommunikation, Öffentlichkeit, Public Policy und Government Affairs, also Politikangelegenheiten und unsere Unternehmensmarke.
Okay, ich glaube, darunter könnte sich mehr was vorstellen. Mich würde zu Beginn interessieren, was hat euch als Firma und vielleicht auch dich als Einzelperson dazu motiviert, sich im Rahmen der humanitären Hilfe zu engagieren?
Ja, vielleicht kennen nicht alle Leute Boehringer Ingelheim. Und es ist wichtig zu wissen, dass Boehringer Ingelheim ein Pharmaunternehmen ist, einer der größeren Pharmaunternehmen. Aber das Einzige, das immer noch privat ist und familiengeführt ist, seit Ende 19. Jahrhundert. Und eigentlich seit dem Anfang hat der Mensch immer im Fokus gestanden für die Familie. Ob es nun die Mitarbeitenden sind und ihr Wohlbefinden oder unsere Patienten, die wir mit Medikamente versorgen möchten, oder der Bürger, der Mensch, der Hilfe braucht. Also der Mensch hat immer zentral gestanden und ich glaube, dass das auch uns natürlich auf natürliche Weise immer wieder dazu bringt, um zu helfen, wo es nötig ist.
Hilfe ist ein sehr gutes Stichwort, auch in diesem Podcast und auch gerade jetzt in der Folge, speziell für die Ukraine. Ihr habt in den vergangenen 3 Jahren 20 Millionen Euro gespendet, alleine nur für ukrainische Projekte. Warum habt ihr euch dafür entschieden, gerade in der Ukraine so aktiv zu werden?
Ja, wir sind schon länger aktiv als Unternehmen, auch in Ukraine. Es ist ein Markt, den wir gut kennen, wo wir auch viele Mitarbeitende haben und viele Patienten helfen. Es war auch wichtig, weil die Ukraine auch ein langfristiges Konflikt ist. Das sehen wir jetzt auch. Es war nicht anders als eine Naturkatastrophe zum Beispiel, wo etwas passiert. Schlimm, aber wir können dann auch direkt mit Hilfe und Wiederaufbau anfangen. Bei einem waffenlosen Konflikt wie in die Ukraine, wo es viel länger dauern wird leider, geht das nicht. Und war es uns wichtig, dass wir nicht nur im Anfang dabei waren mit Ersthilfe, sondern auch dabei bleiben, weil die Leute brauchen es immer noch. Und es gibt so vieles zu tun, darüber reden wir sicherlich noch, dass wir gesagt haben, wir möchten nicht einmalig mitmachen, sondern strukturell helfen, solange es nötig ist.
Ja, also Nachhaltigkeit in der humanitären Hilfe ist natürlich auch immer ein großes Thema. Ich habe heute noch gelesen, dass rund 40% der Ukrainerinnen und Ukrainer im Land auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Deswegen sind wir natürlich gerade für längerfristige Partnerschaften als DRK sehr dankbar. Und ihr unterstützt ja unsere Partnerschaft, also die vom DRK mit dem ukrainischen Roten Kreuz. Und darüber hinaus bindet ihr aber auch an das polnische Rote Kreuz.
Ja.
Wie kam es dazu?
Ja, wir haben schon im Anfang 2022 gesehen, dass Millionen von Leuten Ukraine verlassen haben, geflüchtet sind. Und natürlich viele Leute sind in europäischen Länder oder weit über die europäische Grenze gegangen. Aber die meisten sind nach Polen gegangen, sind eigentlich nah an die Grenze geblieben, weil man hatte die Hoffnung, bald wieder zurückzukehren. Also wollte auch nicht zu weit weggehen von Familie und Freunden, die man hinterlassen musste, als man damals geflüchtet ist. Also es gibt viele Flüchtlinge in Polen. Das war eine riesige Aufgabe auch für die polnische Regierung, für die polnische Bürger. Und da haben wir gesagt, da müssen wir helfen mit Integrationszentren, Sprachhilfe, Leute zu helfen, Frauen, meist Frauen und Kinder, zu helfen, sich neu zu bewerben in neue Arbeitsmärkte, Ausbildung für all diese Kinder, die mitkamen und so weiter. Das ist eine riesige Aufgabe und deswegen auch in Polen aktiv.
Ja, auf jeden Fall auch sehr wichtig. Ich glaube, es wird häufig auch in den Konflikt vergessen, dass es ja auch gerade Fluchtbewegungen, Migration, Folgeprobleme mit sich zieht oder Folgeherausforderungen, die dann wiederum eine aufnehmende Gesellschaft, in dem Fall Polen, dann auch nochmal vor neue Herausforderungen stellt.
Ja, das sieht man auch, weil es erst länger dauert. Im Anfang haben die ukrainischen Flüchtlinge nicht gedacht, eine neue Sprache lernen zu müssen. Mhm. Man dachte, es wäre eine gewisse Zeit, man gehen wir wieder zurück. Aber jetzt sieht man, dass es viel länger dauert, bedauerlicherweise. Und dass man weiter muss mit ihrem Leben auch. Und das heißt dann auch, die Sprache, polnische Sprache oder deutsche Sprache, möchte ich werden. Und ohne Sprache kann man keinen Job finden und so weiter. Also, und das hat natürlich einige Zeit gedauert, weil ursprünglich dachte man, wie gesagt, wir gehen bald wieder zurück.
Ja. Was hast du für eine Einsicht in die Arbeit der Humanitären vor Ort? Du hast ja gerade schon so ein bisschen die Arbeit des polnischen Roten Kreuzes benannt, auch mit den Integrations- oder Aufnahmezentren. Wie sieht das in der Ukraine aus? Also was hast du für einen Überblick von den Sachen, die ihr unterstützt? Oder lasst ihr quasi den Rotkreuzgesellschaften da freie Hand?
Fast, würde ich sagen. Fast freie Hand. Ich meine, wir haben natürlich auch unsere eigenen Mitarbeitenden und ihre Familie, mit denen wir kontinuierlich in Kontakt sind und die auch über die Lage vor Ort reden mit uns. Und die müssen natürlich auch, werden wir auch immer unterstützen, was man auch braucht. Darüber hinaus bekommen wir frequent Berichte vom Rotkreuz, vom DRK. Das haben wir so eingerichtet, das muss auf Basis von Vertrauen gehen. Was wir nicht wollen, ist, dass wir einen riesigen Aufwand bauen jetzt mit Nachrichten und Reportage, die jeder Monat wieder gebracht werden müssen. Weil ihr habt so vieles zu tun und es gibt viel Wichtigeres zu tun, als immer wieder einen Report zu schreiben, wie die Lage ist. Also das geht auf Basis von Vertrauen und regelmäßig tauschen uns aus. Aber wir gehen eigentlich auch bewusst nicht oft Richtung Polen oder Richtung ukrainische Grenze. Wir müssen euch ihre Arbeit tun lassen und darauf vertrauen, dass das richtig gemacht wird. Und das Vertrauen haben wir auch.
Ja, das freut uns natürlich sehr. Ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, dass manchmal, wenn man viele Reports schreiben muss, dass die eigentliche Arbeit, die ja der Fokus sein sollte, eventuell da so ein bisschen drunter leiden kann. Deswegen ist es super, dass ihr uns da so freie Hand gebt.
Das können wir auch, weil wir zuvor deutlich miteinander definiert haben, was die Projekte sind, was so die Richtungen sind, wo wir die Hilfe gerne unterstützen möchten. Also da haben wir mit euch gesprochen und gesagt, was sind so die Sachen, die am wichtigsten sind, für was muss da geschehen und was passt am besten bei uns, wo möchten wir auch dann. Weil man kann nicht alles machen. Man kann als Einzelunternehmen nicht alles tun. Also wir haben klar diese Gebiete definiert, wo sehen wir uns am besten gerüstet zu helfen. Und dann sollten wir es euch überlassen, das am besten zu tun.
Da reden wir gleich nochmal so ein bisschen drüber, was das genau für Projekte sind oder was euch da auch gerade selber am Herzen liegt. Du hast gerade gesagt, dass es vielleicht Menschen gibt, die Börje Ingelheim nicht kennen. Ich bin Apothekersohn, deswegen war mir das auf jeden Fall als Firma natürlich ein Begriff. Aber dass es einer der erfolgreichsten Pharmakonzerne weltweit ist, glaube ich, wissen vielleicht nicht so viele, vor allem immer noch familiengeführt. Was glaubst du, welche gesellschaftliche Verantwortung haben Unternehmen auch gerade vielleicht in der Größenordnung?
Ja, ich glaube, es sollte eine Verantwortung sein für jedes Unternehmen, um im Gesellschaft, wo man operiert, wo man aktiv ist, immer hilfreich zu sein und behilflich zu sein und Leute zu helfen, die es brauchen. Und ich glaube auch, das Gute ist, dass viele Unternehmen diese Verantwortung auch sehen. Die meisten Unternehmen sehen das. Ich vielleicht anekdotisch, wir waren beim Ukraine Recovery Summit hier in Berlin und habe da mit vielen Unternehmen gesprochen, habe viele, viele Geschichten gehört, wie man hilft, was man tut. Also ich denke, dass die meisten Unternehmen helfen und helfen wollen. Es ist natürlich auch so, dass wir nicht alles machen können und dass Unternehmen nicht alles machen können. Ich glaube aber, dass wir immer mehr sehen, dass das Unternehmen ihre Verantwortung nehme und nicht nur zur Politik weisen und sage, macht ihr das?
Ja, total.
Was wir machen, bewusst machen, ist, das dann nicht einmalig zu machen, weil wir wissen alle, wenn etwas passiert, dann sind viele großzügig und das ist auch gut so. Wenn dann aber die Schlagzahlen in den Medien wieder weiter reisen, dann gehen wir alle auch, dann vergessen wir das wieder und gehen wir wieder weiter mit unserer Arbeit. Und ich glaube, es ist sehr wichtig und davon sind wir uns wenigstens sehr bewusst, dass es nicht nur im Anfang, sondern dass wir dabei bleiben müssen, weil das Leid geht weiter und je länger es dauert, je schlimmer die Lage oft wird, gesundheitlich, mental auch für Leute. Also man muss da einen langen Atem haben.
Auf jeden Fall bin ich auch total bei dir. Und gerade was diesen medialen Zyklus angeht, von es passiert eine Katastrophe, dann ist die einige Tage oder Wochen dann medial sehr präsent und dann tritt es in den Hintergrund. Gerade da ist es wichtig, irgendwie Partnerschaften zu haben, die auch langfristig oder nachhaltig vor allem helfen wollen und nicht nur nach dem Eintritt der Katastrophe das Schlimmste schnell zu beseitigen oder schnell zu helfen. Man könnte jetzt auch sagen, auf den ersten Blick, euch bringt so ein solches Engagement keinen Profit oder keinen Mehrwert. Warum ist es trotzdem wichtig für euch und welchen Unterschied erhofft ihr euch mit den Mitteln zu machen?
Ja, darüber kann ich ganz klar sein. Wir machen das nicht, weil wir gute PR machen möchten. Wir reden auch kaum darüber extern, folgen keine Pressenachrichten, wenn wir wieder etwas machen. Was uns bewegt ist, dass wir die Menschen, die in Not sind, helfen. Und das wollen wir, das müssen wir, das sehen wir als unsere Verantwortung. Also das wird rein gemacht, weil der Bürger, der Hilfe braucht, unsere Hilfe kriegen sollte. Und das machen wir durch unser Netzwerk, unser internationales Netzwerk, nicht nur in die Ukraine, aber auch in die Region Valencia in Spanien oder nach einem Erdbeben die Türkei und Syrien, die palästinensische Territorien und Israel, Libanon. Also die Liste ist leider lang und wird immer länger. Da habe ich noch nicht über afrikanische Länder geredet. Da engagieren wir uns. Was wichtig für uns ist, ist, dass geholfen wird, wo Hilfe gebraucht wird. Und das ist eigentlich das Einzige, was uns treibt. Also wie schon gesagt, im Anfang, wir führen ein sehr starkes Purpose, dass das menschgetrieben ist und das gehört dazu. Und das hat mit das Geschäftsmodell oder Geschäftserfolg eigentlich nichts zu tun.
Das ist auf jeden Fall schön zu hören. Was mich interessieren würde, auch als Mitarbeitender, ist, warum habt ihr euch gerade für das DRK als starken Partner entschieden? Es sind ja viele andere Organisationen auch in der humanitären Hilfe tätig, auch in der Ukraine tätig.
Ja.
Warum das Deutsche Rote Kreuz?
Ja, und das sind auch viele Organisationen tätig, die gute Arbeit machen. Das wollen wir auch mal sagen. Aber warum das DRK? Weil, wenn wir Hilfe unterstützen möchten, suchen wir immer Partner, wo man weiß, die sind vor Ort gut vertreten, die sind professionell aufgestellt, haben auch die logistische Kapazitäten, wissen, was gemacht werden muss und können dann auch deswegen wirklich einflussreich einen Unterschied machen. Und das ist natürlich wichtig, dass wirklich etwas passiert. Und also die Frage ist immer, welche Partner sind vor Ort vertreten, sind auch aktiv im Katastrophengebiet oder Konfliktgebiet, ist gut vernetzt, sind professionell und haben die richtigen Mittel und wissen, was da genau gemacht werden muss. Und da ist natürlich das Rotkreuz innerhalb Deutschlands, das DRK, sehr gut aufgestellt. Und das war für uns eine eher einfache Entscheidung, muss ich sagen, für die Ukraine.
Okay, also auch dann so ein bisschen diese Vernetzung durch diesen Rot-Halbmond-Grundsatz von verschiedenen Nationalgesellschaften in bestimmten Ländern und natürlich dann auch für uns dann in dem Fall ganz speziell das ukrainische Rote Kreuz, das da auch einfach tolle Arbeit macht.
Das ist sehr wichtig, weil wir haben diese Kontakte normalerweise nicht. Und wenn was passiert, dann muss es immer schnell passieren. Und da muss man sich verlassen können auf einen Partner, den man besser kennt. Ja, das DRK hier in Deutschland, in unserem eigenen Land, kennen wir natürlich besser. Und wenn man dann weiß, dass durchs DRK, dass man direkt die andere Rotkreuz-Societies vor Ort erreichen kann, dann ist das gut. Weil wenn man zuerst die Kontakte aufbauen muss, dann verliert man Zeit. Und die Zeit haben wir nicht.
Ja, gerade wenn es schnell gehen muss.
Ja.
Wo siehst du oder wo seht ihr so die Schnittmenge zwischen euren eigenen Kernthemen? Du hast ja gerade auch so ein bisschen davon geredet, dass ihr ein Purpose-Driven Unternehmen seid und den Bedarf in der Ukraine, Stichwort vielleicht auch Mensch im Mittelpunkt oder ja.
Ja, wir sind ein Gesundheitsunternehmen. Das heißt, dass Gesundheit, sowohl physische Gesundheit, aber auch wichtig mentale Gesundheit, für uns sehr wichtige Themen sind und dass wir auch unsere Hilfe in diesem Bereich vor allem sehen. Natürlich, wenn es auf Katastrophe oder Konflikte ankommt, dann spielt Gesundheit immer eine große Rolle. Ja, also da gibt es immer genug zu tun. Aber man könnte auch denken über Unterkunft oder Logistik. Ja, sind da nicht unsere Schwerpunkte. Und das überlassen wir auch gerne an andere. Deswegen für uns ist das Stichwort Gesundheit und Gesundheitsunterstützung.
Ja, du hast ja auch vorhin schon gesagt, dass der Bedarf leider im Land wie der Ukraine halt einfach sehr, sehr groß auch ist. Für uns oder auch für mich persönlich ist der Begriff mentale Gesundheit, den du gerade genannt hast, auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Ist ja auch ein Schwerpunkt der Arbeit vom Roten Kreuz in der Ukraine, also die psychosoziale Notfallversorgung der Menschen. Dazu kann man auch in Folge 2 von diesem Podcast mehr hören. Da habe ich mit Frau Dr. Solveig Kemner gesprochen, die Psychiaterin an der Charité ist. Warum ist für euch als Pharmaunternehmen psychische Gesundheit auch so wichtig?
Es ist ein Gebiet, wo es eigentlich noch keine Medikamente gibt, die wirklich zur Verbesserungsbehandlungen führen kann. Also wir haben Medikamente, die Volatilität bei mentalen Krankheiten stabiler machen können. Die gibt es schon, aber wirklich Medikamente gibt es nicht. Wir suchen danach. Es sind nicht viele Unternehmen, die auch die langfristige Horizont haben, weil es braucht viele, viele Jahre. Aber für uns ist es wichtig. Einer muss es machen. Einer muss es tun, sagen wir immer. Und wir machen das. Also bei uns steht mentale Gesundheit zentral, weil es wichtig ist. Es gibt vieles, das noch gemacht werden muss. Wenn man sich realisiert, dass jeder 8. Mensch auf der Welt an einer seriösen mentalen Krankheit leidet, das ist schon viel. Dann reden wir über 1 Milliarde Menschen. Mhm. Das ist eine unglaublich große Gruppe. Wenn man das zurückbringt nach Ukraine oder jedes Konfliktgebiet, würde ich sagen, ja, da sieht man, dass die mentalen Folgen sind unglaublich groß. Und je länger es dauert, je schwieriger es wird und je schwieriger es auch wird, um schlussendlich wieder rauszukommen. Und deswegen müssen wir jetzt schon mit dieser Hilfe anfangen und nicht nur erst nach dem Konflikt. Das muss so schnell wie möglich gemacht werden, weil je früher man etwas erkennt und helfen kann, je kleiner man es auch hält und es nicht größer zu einer wirklich langfristigen Krankheit kommen lässt. Also PTSD, PSD, Depression. Ja, wenn man langfristig denkt, darüber nachdenkt, es braucht die nächste Generation, die jüngere Menschen, ja, um das Land wieder aufzubauen. Wir brauchen die Hoffnung, diese Leute, um das Land wieder aufzubauen. Und ich hoffe, dass es bald das Moment kommt, dass man sich darauf voll fokussieren kann. Aber dann braucht man auch gesunde Menschen. Leute, die die Energie haben, die mentale Stärke haben, um das auch zu tun, um das zu führen. Weil dieser Job ist enorm. Und nur deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir die mentale Gesundheit so viel wie möglich unterstützen oder verbessern. Ja.
Ich finde das sehr schön, dass gerade ihr als Pharmaunternehmen das dann auch in dem Sinne macht, weil mentale Gesundheit oder psychische Erkrankungen, wie man auch immer das jetzt labeln möchte, über Jahrzehnte sehr stark stigmatisiert wurden. Und es braucht halt, glaube ich, aus vielen gesellschaftlichen Bereichen verschiedene Akteure, die dafür eintreten, hey, das ist wichtig.
Absolut, absolut. Und dann geht es uns nicht nur um das Medikament. Das Medikament, das kommt eigentlich am Ende der Kette, würde ich sagen. Es geht um Handlung und Prävention. Wie können wir das vermeiden? Oder wie können wir das früh erkennen, diagnostizieren und dann auch die richtige Behandlung geben? Und schlussendlich, wenn das alles nicht geholfen hat, dann hoffentlich kommen Medikamente dazu, um die Lage zu verbessern. Aber man muss das über die ganze Breite sehen.
Auf jeden Fall. Vielleicht keine Zusatzfrage noch. Was hast du für eine Einsicht auch über die spezifischen Projekte im Bereich psychosoziale Notfallversorgung oder mentale Gesundheit, die in der Ukraine umgesetzt werden?
Es gibt immer mehr Zentren vor Ort. Das Problem oft ist, vor allem die Leute zu erreichen, die nicht in die Großstädte wohnen. In Konfliktgebiete, direkt in Konfliktgebiete oder die eher ländlich wohnen, diese Leute zu erreichen, das ist schwieriger. Also es braucht diese Lokale, wo man einander treffen kann, wo man über Probleme reden kann. Ich denke, es fängt damit an und davon können wir nicht genug haben. Dann gibt es auch die Hilfe, die ist sehr spezifisch. Ja, und wir haben nicht genug Ärzte oder Krankenpersonal, die auch ausgebildet sind. Und das wäre ein zweites Problem. Wir brauchen mehr von diesen Fachärzten und Leute, dass wir das unterstützen können. Und da würde ich sagen, vor allem, wir brauchen, und das machen wir auch mit dem DRK, wir gehen aktiv in die Gesellschaft rein und in die Dörfer, Orte, Städte rein, weil die Leute kommen oft, wie du schon gesagt hast, es gibt Stigma, Leute reden nicht einfach drüber, also man muss das in die Initiative nehmen, mit Bürgern drüber zu reden, um das zu destigmatisieren.
Ja, total. Mhm. Also bin ich auch ganz bei dir, und wie du halt auch gesagt hast, es braucht wahrscheinlich mehrere Generationen oder eine Generation auf jeden Fall, die das auch als eben so holistische Gesundheit begreift, dass der mentale Aspekt da eben halt auch zugehört, wenn man gesund ist, nicht nur die physische Unversehrtheit zum Beispiel.
Ja, ja.
Ja, dann bleibt mir gar nicht mehr so viel anderes noch zu sagen. Ich danke dir vielmals für das interessante Gespräch mir da. Ich fand es sehr spannend zu hören, wie du die gesellschaftliche Verantwortung, die Unternehmen wie Böhringer Ingelheim haben, auffasst und im Rahmen der Ukraine-Hilfe dann auch in Taten umsetzt, gerade diesen mentalen Bereich. Und apropos Ukraine-Hilfe, um Menschen in Not zu unterstützen, sind auch kleinere Summen essentiell. Deshalb würden wir uns sehr freuen, wenn ihr als Hörerinnen oder Hörer an das DRK spendet. Den Link speziell für unsere Hilfe in der Ukraine findet ihr wie immer in den Shownotes. Die neuesten Updates gibt's auf drk.de/Ukraine. Und nun will ich auch wie immer die letzte Frage an meinen Gast richten. Wir haben ja gerade auch schon, oder du hast ja schon die verschiedenen Krisen aufgezählt, die aktuell beim Stand dieser Podcast-Aufzeichnung sehr präsent sind. Mit Blick auf die Weltlage aktuell fällt es mir persönlich manchmal nicht ganz so leicht, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Was gibt dir anhand der aktuellen Situation trotzdem Hoffnung? Wie schaffst du es, optimistisch zu bleiben?
Ich glaube, es ist die nächste Generation. Es sind die Jüngeren. Ich habe selber Kinder und wenn ich sehe, die sehen auch diese Probleme. Ja, aber die versuchen, in Ideen zu denken, in Verbesserungen zu denken. Die haben Hoffnung, die haben Energie. Die wollen auch weiter die Welt verbessern. Wenn ich diese Leute sehe, wenn ich diese Leute im Gespräch sehe und auch aktiv sehe, dann kommt die Hoffnung von unseren Kindern, die jüngere Generation.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Danke dir vielmals.
Danke, Spaß gemacht.